Der BVB-Fußball unter Niko Kovac und eine entscheidende Frage. Was ist eigentlich schöner Fußball und braucht es den überhaupt?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Es war eine ruhige Woche für Borussia Dortmund. Ein 2:0-Sieg in Stuttgart, Tabellenplatz 2 wurde gefestigt und die Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck laufen ruhig im Hintergrund weiter. Wir wollen heute aber einmal auf Niko Kovac schauen und auf die Frage, kann der BVB unter ihm eigentlich auch einen anderen Fußball spielen und muss er das überhaupt? Jonas, bevor wir aber auf Niko Kovac eingehen, ein anderes Thema, ein Dauerbrenner beim BVB, der in dieser Woche mal wieder aufkam, Jadon Sancho.
Genau, Lars Ricken hat das Interesse, so wurde es natürlich rausinterpretiert, bestätigt, hat auf gar keinen Fall ausgeschlossen, dass Jadon Sancho ab dem 1.7. doch nochmal ein drittes Mal für Borussia Dortmund spielen wird. Ich habe dazu eine kleine Vermutung. Ach. Ihr kennt ja meine Meinung grundsätzlich zu dem Thema, dass ich sage, es wäre nicht ganz der richtige Weg, Jadon zurückzuholen, wenn man eine Art Aufbruchsstimmung, einen neuen BVB, einen mutigen, attraktiven Weg nach vorne ausruft, gleichzeitig dann jemand, der eher für Nostalgie steht, zu holen. Ich habe auch schon gesagt, sportlich wird er sicherlich wahrscheinlich sogar ein, zwei Jahre dem BVB noch helfen können, wenn er denn in die Form kommt, ja, die er zumindest mal bei seiner zweiten BVB-Station hatte. Aber ich glaube, Lars Ricken ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, öffentlich sehr vorschnell irgendetwas zu bestätigen, ehrlicherweise. Und deshalb glaube ich, dass Jadon Sancho nicht das erste Transferziel, auch vielleicht nicht das zweite Transferziel von Borussia Dortmund ist, sondern dass eine ganz clevere Aussage war. Also noch einmal, das ist eine Vermutung von mir, das habe ich jetzt im Verein nicht gehört. Aber so wie ich alle Parteien einschätze, ist es schon, glaube ich, eher so, dass man jetzt weiß, okay, es arbeiten sich erstmal alle an Jadon ab. Da wird auch, ja, wird auch die Sehnsucht geweckt, gerade der Fans natürlich.
Absolut.
Das Elektrisierende daran eben so ein wenig ist. Aber ich glaube, dass es nicht das erste und auch nicht das zweite Transferziel von Borussia Dortmund ist. Und ja, ich trotzdem mal gespannt bleibe, denn natürlich ablösefrei ist er sicherlich ein Spieler, mit dem man sich aus BVB-Sicht beschäftigen kann. Aber ich glaube weiterhin, und dabei bleibe ich auch, und dabei würde ich, glaube ich, auch in den ersten Wochen mindestens mal bleiben, wenn Jadon dann im Sommer hier ist, bin ich da mal sehr gespannt, in welcher Form er Borussia Dortmund dann weiterhelfen würde.
Wir sind gespannt und schauen da natürlich weiterhin gespannt drauf, was sich da ergibt.
Genau, die ganz große Überraschung, kann man ja vielleicht nochmal kurz sagen, war das ja dann auch nicht. Ja. Denn auch wir haben ja im Talk, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen war es, dann auch mal gesagt, ja, der Name wird diskutiert. Und das ist jetzt auch kein wirres Gedankenspiel mehr, sondern ja, wird diskutiert. Aber ich glaube eben, der BVB hat sich damit auch ein wenig Ruhe verschafft vielleicht, dass der ein oder andere Name so dann gerade nicht rauskommt.
Ist ja auch der Name, der am häufigsten einfach angesprochen wird, ne? Also wahrscheinlich auch der Name, den Lars Ricken neben Nico Schlotterbeck aktuell am häufigsten hören wird.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein Name, der natürlich aufgrund der Sachen, die ich gerade genannt habe, natürlich auch einfach funktioniert. Das heißt, wenn du natürlich so etwas dann ja in deinen Bericht, sag ich mal, schreibst, weißt du ja auch immer, dass eine gewisse Aufmerksamkeit automatisch da ist. Von daher, ja, bleibt spannend und ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung der BVB diesen Transfersommer dann weiter marschieren wird. Ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen auch definitiv nochmal besprechen.
Ja. Du sagst, dass die Aufmerksamkeit dann gebunden ist. Dann hoffen wir, dass wir die Aufmerksamkeit jetzt hier auch haben und starten jetzt mit Niko Kovac rein. Um den soll es heute gehen, beziehungsweise um den Fußball, den Niko Kovac beim BVB spielen lässt. Wenn wir einmal auf die Facts ganz kurz schauen, er ist seit Februar 2025 im Amt beim BVB. Hat im Schnitt 2,02 Punkte geholt mit dem BVB. Und auch über ihn hat Lars Ricken in dieser Woche gesprochen. In der Sportbild gab es ein Interview. Und da hat er sich nochmal ganz klar hinter seinen Trainer gestellt und hat ihn auch ja sehr gelobt, hat gesagt, ohne ihn stünden wir nicht auf Platz 2, dass er die Mannschaft gefestigt hat und hat auch nochmal diesen Einzug in die Champions League, den er im vergangenen Jahr geholt hat, nochmal hervorgehoben. Aber man muss ja auch sagen, Niko Kovac ist ja trotz dieser Dinge, die Ricken hervorgehoben hat, auch ein Trainer, der immer wieder mit Kritik umgehen muss.
Genau, man kann sich dann immer fragen, wenn man auf die Zahlen schaut, das habe ich dann jetzt am vergangenen Wochenende auch gemacht, nach dem sehr, sehr späten Sieg beim VfB Stuttgart durch diese 2 Last-Minute-Tore. Ich hatte das so beschrieben, ich hole mal ein bisschen aus. Ich hatte meinen Text schon verfasst in der 90. Minute. Der Einstieg war eine Szene von Nico Schlotterbeck. Mal wieder natürlich.
Ja, klar.
Unser Lieblingsthema. Nico Schlotterbeck, wie er an die Außenlinie marschiert, in wirklich ganz genüsslichem Gang, 75. Minute lief, stand 0-0 und machte sich dann bereit, einen Einwurf weit in den Strafraum vom VfB Stuttgart zu katapultieren. Also eigentlich auch etwas, was ja bei Borussia Dortmund jetzt auch nicht unbedingt üblich ist, dass man einfach einen Einwurf mehr oder weniger, ja, einfach in den Strafraum schleudert. Und er nahm sich Zeit, das heißt, man hatte auch gemerkt, gut, mit dem 0-0 sind ja auch erstmal alle zufrieden aus BVB-Sicht, was man ja tabellarisch auch erklären kann. Und nahm sich Zeit und schleuderte den Einwurf dann genau in die Arme von Alexander Nübel. Konter. Und das war irgendwie so sinnbildlich für den Auftritt von Borussia Dortmund, weil bis zu diesem Zeitpunkt ging ehrlicherweise wirklich überhaupt nichts zusammen. Also der VfB Stuttgart hat das Spiel gemacht, hatte ehrlicherweise auch nicht viele Chancen. Das muss man dem BVB immer wieder zugute halten. Aber im eigenen Spiel war das viel zu wenig. Gerade in der ersten Halbzeit, Gregor Kobel hatte die als Quatsch bezeichnet. Es war eine Quatsch-Halbzeit, weil man hat eigentlich nur die Bälle lang nach vorne gekloppt. Und das fand ich doch schon von der Tribüne teilweise, ja, sehr erschreckend sogar anzusehen, wie wenig Fußball so in dieser Halbzeit wirklich gespielt wurde. Es wurde dann mit zunehmender Spieldauer, auch mit den Wechseln, ehrlicherweise wirklich besser. Und am Ende hat man dann eben ja eiskalt diesen Sieg eingesackt. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Das ist halt, man sieht diese 90 Minuten und dann sieht man aber, was unterm Strich dasteht. Mhm. Und es kann nie einer so wirklich immer erklären. Trotzdem ist es halt aber sehr erfolgreich. Man hat zum jetzigen Zeitpunkt mit 64 Punkten ja 2,28 Punkte in der Bundesliga geholt im Schnitt. Also es ist eine bombastische Bilanz. Man hatte nur 2 Punkte mehr in den Jahren, wo man ja Meister geworden ist mit Jürgen Klopp. Also man spielt so eine erfolgreiche Saison und trotzdem kommt man eben immer wieder auf den Punkt zurück, wie schafft man das denn? Doch die Frage ist halt eben, die wollen wir diskutieren, muss man das denn überhaupt fragen? Oder was ist denn überhaupt schöner Fußball? Ja. Ist schöner Fußball vielleicht viel Ballbesitz, aber wir verlieren das Spiel und trotzdem haben alle irgendwie ein gutes Spiel gesehen? Oder ist schöner Fußball nicht einfach Sieg über Sieg einzusammeln? Ich meine, der BVB ist die beste Rückrundenmannschaft. Man hat sogar einen Rekord aufgestellt in den ersten 13 Bundesligaspielen jetzt dieses Jahr. Immer mindestens 2 Tore geschossen, das gab es noch nie. Und da fragt man sich ja schon, warum diskutiert man eigentlich, wie schlecht in Anführungszeichen der Fußball ist?
Mir ist von deinem Spielbericht vor allen Dingen ein Satz hängen geblieben. Da hast du relativ am Anfang, ich glaube sogar in der Unterzeile gefragt oder geschrieben, warum der BVB mit seiner Spielweise weiter punktet, das weiß eigentlich niemand. Genau, das fasst es eigentlich genau gut zusammen, was du gerade gesagt hast nochmal.
Ja, genau, die Erklärung, beziehungsweise die Spieler sind dann auch schon selbstkritisch dann in den Analysen bei uns dann nach dem Spiel. Natürlich ist man nicht 100% zufrieden, aber gerade wenn man dann so eine Schlussphase hat, natürlich löst das was aus. Ja. Und da will man dann jetzt ehrlicherweise auch gar nicht wirklich drüber sprechen, wie man das jetzt erreicht hat, sondern ja, da ist die Euphorie ja so groß. Ich meine, in Stuttgart gab es ja dann sowieso nochmal wilde Szenen dann auch kurz vor Schluss mit dem Stuhl auf dem Platz unter anderem. Und natürlich will man dann auch nicht wirklich drüber sprechen, aber wenn man das halt mal wirklich komplett aufzieht, ist es schon irgendwie ein schwieriges Auswärtsspiel gewesen. Und wenn man da mal vielleicht zurückschaut, mir ist jetzt in dieser Woche irgendwann ein Zitat von Mats Hummels in den Kopf gekommen. Das hatte er gesagt vom Champions-League-Finale damals unter Edin Terzic noch, dass die beiden jetzt auch nicht das allerbeste Verhältnis hatten. Ist auch kein großes Geheimnis damals schon gewesen, jetzt im Nachhinein glaube ich noch weniger. Ja. Und da hatte er damals nämlich Bezug auf ein Spiel beim VfB Stuttgart genommen. Man hatte damals in der Hinrunde, die ja wirklich auch schlecht war, vor allem in der Bundesliga, hatte man 1-2 beim VfB Stuttgart verloren und im Pokal auch nochmal verloren. Und Mats Hummels hatte damals im Interview dann gesagt, dass er stocksauer gewesen sei. So dürfe Borussia Dortmund nicht auftreten. Er hat sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt, so hat er es damals formuliert, ja, so unterwürfig gespielt zu haben. Und man hat diese Spiele auch verloren. Und ich möchte das auch gar nicht auf den Fußball jetzt wirklich übertragen. Die Frage, die ich mir da nur gestellt habe, ist eben, wenn man mal auf die Zahlen schaut. Damals hatte der BVB eben wie heute auch nur 5 Torschüsse in Stuttgart. Man hatte sogar einen geringeren XG-Wert, also die Expected Goals. Jetzt mit 0,61, damals waren es knapp 1. Und man hatte sogar noch weniger Ballbesitz. Trotzdem, weil man eben vor allem defensiv so viel besser stand. Damals hat man 22 Torschüsse zugelassen, jetzt waren es deutlich weniger. Und weil man eben aus dieser stabilen Defensive kommt und eben kein Tor kassiert, ist die Wahrnehmung eine total andere. Und weil man jetzt eben auch so erfolgreich ist, vielleicht aber mit einem ähnlichen Fußball, ist es, finde ich, schon schwierig, das Ganze irgendwie einzuordnen.
Wenn wir jetzt bei Mats Hummels bleiben, das, was du jetzt gerade genannt hast, war ja in seiner Zeit, als er noch aktiver Spieler beim BVB war. Jetzt ist er inzwischen vor allen Dingen als TV-Experte aktiv. Und auch da hat er sich ja in der Champions League in seiner Funktion als TV-Experte zum BVB geäußert und hat da ja auch genau das nochmal gesagt und hat gesagt, hey, es gibt diese Wow-Momente nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese Glanzlichter. Der Fußball unter Niko Kovac sei halt, ja, die Basics seien da. Und mit denen gewinnt man halt auch die Spiele, aber es ist nicht mehr dieses ja, dieses absolute Wow und der Gegner wird spielerisch auseinandergenommen. Aber braucht man das?
Natürlich hat sich der Fußball in gewisser Weise auch weiterentwickelt. Das ist ja auch etwas, was auch Niko Kovac immer mal wieder erklärt hat, dass es eben auch deutlich physischer geworden ist. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch kein Zufall, dass man zum Beispiel schon 7 Spiele in der Schlussphase entschieden hat. Teilweise dann wirklich in der spätestmöglichen Nachspielzeit, so wie jetzt eben beim VfB Stuttgart. Man hat ja erst in der 4. Minute der Nachspielzeit getroffen durch Karim Adeyemi, dann nochmal in der 6. durch Julian Brandt. Und das ist eben, weil die Mannschaft so fit ist, weil Niko Kovac sie so fit gemacht hat, auch im Kopf fit zu sein, eben halt erstmal aus einer kontrollierten Defensive zu kommen und dann eben spät auch zuzustechen. Das hat natürlich wahrscheinlich öfter geklappt, als dem einen oder anderen dann auch lieb war, aber es sind ja nun mal Fakten. Und deshalb glaube ich schon, dass die Frage ist eben, braucht es es? Ist es besser, wie der VfB Stuttgart zu spielen? Natürlich war die Spielanlage am Wochenende besser. Besser in Anführungszeichen auch. Man hat natürlich deutlich mehr Pässe gespielt, man hatte mehr Ballbesitz, man hat das Spiel dominiert. Und wenn man auch mal in der 30. Minute gesehen hat, wie dann die BVB-Bosse im TV eingeblendet worden sind, die hatten jetzt auch nicht den Spaß des Lebens da in diesem Moment, weil man eben gesehen hat, wie der VfB immer anrennt. Doch es ist natürlich auch in gewisser Weise immer brotlose Kunst gewesen. Denn ehrlicherweise im Strafraum kam da nicht mehr viel. Du hast ja sogar mit Dennis Undorf den besten Stürmer Deutschlands in deinen Reihen, aber richtige Abschlusssituation hat er eben auch nicht bekommen. Und der BVB hatte eben dann am Ende 2 Chancen und macht die 2 rein, eiskalt, alles klar, auf Wiedersehen, ab in den Flieger und wir haben jetzt den Sonntag frei, salopp gesagt. Und da frage ich mich dann schon immer, wenn man dann diese 90 Minuten eben sieht auf der Tribüne, da finde ich, wirkt das dann auch wirklich, und deshalb kann ich auch jeden Fan verstehen, schon wirklich teilweise schwierig mit anzuschauen. Dann guckt man sich aber am nächsten Tag auch nochmal die Highlights an und sieht dann, boah, der VfB hatte ja auch gar nicht so eine Chance, ehrlicherweise. Und der BVB macht es dann hinten eiskalt. Also diese Bewertung, finde ich, ist immer sehr, sehr schwierig. Und manchmal passt so ein bisschen auch der, ja, wie soll man das sagen, das, was man mit seinen Augen sieht, nicht so ganz drin zusammen, wie dann am Endeffekt die Bewertung ausfällt.
Wobei ich glaube, dass genau das, was du gerade gesagt hast, es ja in dieser Saison auch extrem viele Spiele gab, die einfach last minute entschieden wurden. Ich habe zum Beispiel auch noch das Heimspiel gegen Köln im Kopf, wo Maxi Bayer da, das war auch in der Nachspielzeit erst, das Siegtor dann gemacht hat. Das nimmt natürlich dann auch noch mal mehr Emotionen mit, ne? Also ich glaube, wenn der BVB 1-0 gegen Köln gewinnt und das Tor fällt in der 21. Minute, hast du da nicht die explodierende Süd, wie du die jetzt hattest, ne?
Genau. Und trotzdem ist es ja eigentlich eher so, dass du diese vielen Explosionsmomente hattest und trotzdem ja irgendwie nicht aus dem Stadion gehst. Oft, zumindest war das so, gerade in der Hinrunde, dass du gesagt hast, boah, das war jetzt ein richtig geiler Feiertag hier im Signal Iduna Park. Aber ich finde, bei Niko Kovac ist dieses Erfolgsmodell 2-1, darauf möchte ich nochmal erklären, sehr treffend. Denn wenn man einfach mal auf das Torverhältnis schaut, ich hatte gerade schon über die 64 Punkte gesprochen in 28 Spielen. Der BVB hat in den 28 Spielen ja aber auch nur 28 Gegentore kassiert. Das heißt 1 pro Spiel. Und man hat 60 Tore geschossen. Das heißt, hochgerechnet, fast genau 2 pro Spiel. Und das heißt, runtergerechnet geht jedes Spiel quasi 2-1 für den BVB aus. Das heißt, 2-1 ist ja gefühlt auch das häufigste Ergebnis generell im Fußball.
Absolut.
Aber es ist halt, du hast halt wenig in der Breite Ausreißer. Eben. Natürlich gab es diese 3-3 wie in Frankfurt oder auf St. Pauli, glaube ich, war es im ersten Spieltag.
Erster Spieltag.
Ja. Aber insgesamt hat sich das ja total eingependelt. Das heißt, beim BVB fallen ja generell jetzt auch nicht so, so viele Tore. Gleichzeitig hat man aber die zweitbeste Offensive und die zweitbeste Defensive. Also da kann ich natürlich schon Niko Kovac auch verstehen, wenn er sagt, was wollen wir eigentlich? Ja. Denn man muss ja auch mal wissen, wo kommt der BVB her? Ich weiß, dass man das ungern hört, aber er hat nun mal den BVB auch in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Damals auf Tabellenplatz, ja, von Tabellenplatz 11 noch in die Champions League geführt. Und Champions League, das hat er ja auch dann Lars Ricken nochmal jetzt im Interview betont, dass es eben so, so wichtig war, diese Champions League noch zu erreichen, woran man ja ehrlicherweise gerade in der Phase jetzt vor einem Jahr kaum noch dran geglaubt hatte. Und das war eben die Basis dafür, jetzt was aufzubauen. Ja. Und mit Ole Burg ist ja dann noch jetzt jemand dazugekommen als neuer Sportdirektor. Das hatte Lars Ricken auch am Samstag schon im Gespräch mit einem Kollegen und mir dann, die wir noch in der Mixzone waren zusammen mit Lars Ricken, schon angesprochen und angedeutet, was er dann jetzt in dem Sportbild-Interview nochmal ausgeführt hat, dass sich da offensichtlich mit Ole Burg, mit Niko Kovac und ihm ja so ein gewisses Trio einspielt und wohl auch gefunden hat. Also so klang es schon ehrlich raus. Denn Lars Ricken hat die beiden auch natürlich selbst geholt. Ein Unterschied zu dem, was vorher war. Denn Nuri Sahin ist ja damals dann Trainer geworden. Sebastian Kehl war da. Die Konstellation hat dann ja ehrlicherweise schon länger nicht mehr so gut gepasst, wie man jetzt auch immer mehr zwischen den Zeilen raushört. Und jetzt sind das natürlich die Männer, die Lars Ricken auch selbst geholt hat. Er steht natürlich damit ein wenig auch nochmal selbst unter Druck, denn das muss natürlich auch funktionieren. Jetzt ist quasi mit Sebastian Kehl auch so ein wenig, ja, der Puffer, der öffentlich auch manchmal nochmal mehr in der Kritik stand, vielleicht als er dann zum Beispiel, auch weg. Gleichzeitig hat man aber schon das Gefühl, dass mit denen und dann eben Carsten Kramer noch als der neue Sprecher der Geschäftsführung schon eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist und dass sich da auch jetzt was einspielt. Und da komme ich dann vielleicht auch nochmal auf den Anfang zurück, dass eben vielleicht auch noch nicht jeder Name jetzt ehrlicherweise in der Öffentlichkeit kursiert, den man im Sommer holen will. Denn zum Beispiel Fisnik Aslani, den wir auch mal in diesem Podcast genannt haben, da wissen wir auch, dass der aus BVB sich schon zu teuer wird. Denn es sollen über 30 Millionen sein, die Ausstiegsklausel, die der BVB zahlen muss. Das haben wir nochmal gehört. Und ja, das ist dann eben, obwohl es ja ein Ole-Burg-Spieler quasi ist, den er damals zu Elversberg geholt hatte von Hoffenheim per Laie, glaube ich nicht, dass der im Sommer nochmal ein richtig heißes Thema werden wird.
Da hat Lars Ricken sich ja auch geäußert, sowohl über Nick Woltemade als auch über Fisnik Aslani, dass die beiden kein Thema seien beim BVB gerade.
Genau, sondern andere Ziele. Und ich habe ja schon gesagt, dass es vermutlich Jadon Sancho halt eher, glaube ich, ein Transfer sein wird, den nehmen wir mit, aber eben nicht, dass da müssen wir jetzt alles dran setzen, diesen Mann wieder bei BVB spielen zu lassen.
Wenn wir jetzt einmal von Niko Kovac vielleicht kurz weggehen und über Spieler sprechen beim BVB. Ein Thema, was auch jetzt immer wieder aufkam, war Serhou Guirassy. Er hat noch einen Vertrag bis 2028 beim BVB. Aber Sky hat jetzt die Woche auch berichtet, dass es im April Gesprächstermine geben soll, eben mit dem von dir gerade genannten Ole Boog und auch Lars Ricken. Und da immer über seine Situation und auch seine Zukunft beim BVB gesprochen werden soll. Man muss ja sagen, dass es zuletzt nicht immer nur um das Sportliche ging, wenn man über ihn gesprochen hat, sondern da auch viel Nebengeräusche waren. Ich denke jetzt zum Beispiel an diesen Handschlag-Zoff, wie er in manchen Medien genannt wurde, mit Niko Kovac. Und auch sportlich geht es ja eher so ein bisschen bergab bei ihm gerade, oder?
Ja, vielleicht komme ich da auch nochmal auf unseren Punkt von vorher zurück, weil ich mich auch frage, wie ist so die Leistung von Serhou Guirassy jetzt am Wochenende beispielsweise einzuordnen? Denn du läufst die ersten 45 Minuten gefühlt nur hinterher, du hast weniger als 30% Ballbesitz. Jeder Ball wird eigentlich lang auf dich geschlagen oder über dich. Das heißt, dein Wert für die Mannschaft ist eigentlich das Anlauf. Und das ist natürlich nicht der Anspruch eines Serhou Guirassy, wenn man ehrlich ist. Und da komme ich dann jetzt vielleicht auch nochmal, warum mir auch vielleicht diese Hummels-Kritik dann so in Erinnerung geblieben ist. Es gab ja auch mal im Herbst einen Bericht der Bild-Zeitung, wo es darum ging, dass Nico Schlotterbeck angeblich nicht ganz so einverstanden wäre mit der Spielweise des BVB, der von BVB-Seite schon auch bei uns dann klar dementiert worden ist, dieser Bericht. Aber trotzdem steht er ja irgendwie noch im Raum. Und man fragt sich ja schon, jetzt mal im übertragenen Sinne, jetzt nicht auf Nico Schlotterbeck bezogen, sondern generell als Spieler oder als BVB-Spieler, die natürlich auch alle einen gewissen Anspruch haben. Julian Brandt hatte auch mal erzählt, dass es natürlich nicht vielleicht sein Fußball unbedingt ist. Da trennen sich ja jetzt auch eben im Sommer die Wege. Pascal Groß ist im Winter gegangen, ein Spieler, der für ja eher Ballbesitzfußball und eher dominantes Spiel steht, was man ja mit Nuri Sahin ursprünglich auch mal wollte. Und da stellt sich ja schon dann eben die Frage, wie die Spieler dann, wenn sie ehrlich sind, aber auch dann so einen Auftritt eben auch für sich bewerten. So, natürlich ist man als Mannschaft eben erfolgreich, aber eben diese Glanzmomente, wie du es richtig gesagt hattest, die fehlen ja oftmals. Und das will ich auch gar nicht zu kritisch sehen, sondern das ist nur eine Frage, die ich mir einfach so ein wenig stelle. Und da komme ich jetzt dann auf Guirassy zurück. Du wirst dann in der 64. Minute ausgewechselt. Danach fallen dann ausgerechnet auch noch die Tore. Du hast mit Fabio Silva jemanden, der, finde ich, von den Fans auch oft schon gefordert worden ist. Der, auf jeden Fall, finde ich, dafür, dass er oft einen sehr guten Impact von der Bank hat, sehr wenig Startelf-Einsätze bekommen hat, gleichzeitig aber ehrlicherweise in denen auch nicht wirklich immer überzeugen konnte. Und dann steht man da, hat eben wieder kein Tor geschossen. Und was ich halt bei Guirassy so komisch finde, ehrlicherweise, ist, er hat einen Vertrag bis 2028, wie du richtig gerade gesagt hast. Aber gefühlt ist er schon seit einem Jahr weg.
Ja.
Weil gefühlt jede Woche kommt eigentlich ein neuer Bericht auf. Entweder der Top-Club ist jetzt heiß auf ihn oder jetzt ist wieder die nächste Entscheidung der Entscheidung gefallen. Dann fällt noch eine Entscheidung und dann fällt aber wieder eine andere Entscheidung. Und das ist ein Thema, finde ich, was, ja, ich weiß auch gar nicht, ob es ihm so richtig gerecht wird. Weil natürlich hat er letzte Saison als Torschützenkönig der Champions-League-Saison unglaublichen Anteil am BVB gehabt, unglaublichen Anteil vor allem am Erfolg, der dann in die Champions League führte. Im Saisonendspurt war er ja unter Niko Kovac, das hat er ja nicht umsonst gesagt, seine Lebensversicherung. Und er hat auch immer an ihm festgehalten, Niko Kovac, auch als es vor allem jetzt im Winter Da ist er ja schon durch ein tiefes Tal gegangen, muss man ehrlich sagen. Er hat monatelang in der Bundesliga nicht getroffen. Und jetzt hat er sich wieder auf einem mittelguten Niveau, nenne ich es mal, für den Stürmer seiner Klasse eingeordnet. Also immer noch, ich glaube, er ist auch der viertbeste Torschütze der Bundesliga. Also faktisch ja auch einfach gut. Aber für den Stürmer, was er, glaube ich, eigentlich kann, jetzt keine ganz zufriedenstellende Saison. Und ich glaube auch, dass man sich da dann am Ende hinsetzen wird und dann eine Entscheidung treffen wird, wie es weitergeht. Aber es braucht natürlich dann auch erstmal den passenden Interessenten für Guirassy, dass es dann eben für beide Seiten auch passt.
Ja. Er hat ja diese, also wie gerade schon gesagt, Vertrag bis 28 und hat diese Ausstiegsklausel mit 35 Millionen, wo halt ausgewählte Spitzenclubs in Europa, so wurde es glaube ich benannt, zugreifen dürfen. Der Rest muss dann mit dem BVB verhandeln. Aber du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ein Stürmer seiner Klasse und dass er diese Klasse auch beim BVB schon gezeigt hat, steht ja außer Frage. Aber Lothar Matthäus hat es zuletzt auch gesagt, dass es irgendwie gar nicht mehr der Guirassy ist, wie man ihn so vorher kannte. Also sowohl von der Leistung, aber auch, er lacht nicht mehr, keine Körperspannung, kein Spaß mehr. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in seinem Auftritt wieder dann.
Genau, es gab ja diese Situation. Jetzt, wir haben jetzt das Leverkusen-Spiel wieder vor der Brust. Und wenn man da mal wieder dann genau ein halbes Jahr zurückguckt, in Leverkusen gab es ja diesen verweigerten Handschlag nach der Auswechslung. Und es gab ehrlicherweise, ich weiß leider gerade nicht mehr, welches Spiel das war, auch in der Rückrunde nochmal ein Spiel, wo es zu einer ähnlichen Situation gekommen ist. Es war zwar nicht so groß aufgemacht worden, in Köln war es nach dem Spiel, obwohl er ja sogar da getroffen hatte, wurde er auch relativ früh ausgewechselt. Und da gab es eben auch, ja, jetzt keinen verweigerten Handschlag, aber es gab schon eine Szene, die zumindest mal darauf hingedeutet hat. Und ja, das sind natürlich Sachen, die bleiben in gewisser Form hängen und die sind natürlich unnötig in der Außendarstellung des Vereins natürlich. Denn am Ende steht der Mannschaftserfolg über allem. Und das zeigt natürlich auch in gewisser Weise, wie unzufrieden er dann auch teilweise selbst mit sich beziehungsweise vielleicht dann auch eben damit ist, dass er eben gar nicht mehr so in die Abschlusssituation kommt, wie es dann vielleicht mal war. Was auch wieder total paradox ist, weil man halt die zweitbeste Offensive der Bundesliga ist. Also wir kommen hier, glaube ich, zu keinem Ergebnis mehr in dieser Hinsicht, weil ich mir wirklich diese Frage stelle, was will man wirklich? Und diese Frage muss man sich auch intern jetzt stellen. Denn du hast mit Ole Burg einen Sportdirektor, der auf seiner Antrittspressekonferenz eben verkündet, ich stehe schon eher für mutigen, attraktiven Fußball. Lars Ricken bekräftigt das eigentlich mit dieser Verpflichtung eben. Man sagt, man will wieder Unterschiedsspieler verpflichten. Man möchte vor allem wieder auch auf den Flügelpositionen neue Spieler verpflichten. Und gleichzeitig ist eben mit Niko Kovac ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Trainer da, der aber jetzt vielleicht nicht für von außen ein Spektakelfußball steht, aber eben für einen erfolgreichen. Und da muss man sich jetzt, finde ich, spätestens im Sommer hinsetzen für die Kaderplanung. Es wird aber auch schon längst geschehen sein. Und wirklich eine klare Club-DNA, eine klare Spielidee fixieren und daraufhin die Transfers eben ausgerichtet werden. Denn ich finde, zu oft war das wie so eine Art Flickenteppich, dass man dann immer wieder was gebraucht hat. Man hat vielleicht eher aus der Not gekauft als wirklich für die eigene Spielidee, denn es waren immer wieder Baustellen offen, die man dann eben lösen musste. Angefangen zum Beispiel mit, als man Haller verpflichtet hat, vor einiger Zeit ja schon, dann ist er ausgefallen aufgrund der Krebsdiagnose, dann musste man da wieder einen Stürmer holen, dann musste man kurzfristig Füllkrug holen, irgendwann hat man dann Guirassy geholt und das sind so Sachen, ich finde, muss sich in diesem Sommer jetzt einmal klar werden, was will man und das dann eben auch durchziehen und damit halt einfach clevere Transfers tätigen, die dann eben für diese Spielphilosophie stehen, wofür dann auch Niko Kovac steht. Das heißt, man muss sich da in gewisser Weise ja auch vielleicht annähern ein bisschen. Denn ich glaube wirklich nicht, dass sich das ausschließt, mit Niko Kovac einen absoluten, ja vielleicht sogar eine Erfolgsära zu prägen in den nächsten Jahren, in dieser Dreierkonstellation vielleicht. Aber man muss sich halt einmal klar werden, was will man und daraufhin die Mannschaft ausrichten und eben nicht, der eine ist da, jetzt machen wir das. In einem halben Jahr ist wieder jemand anders da, dann machen wir es wieder anders. Sondern der Club muss halt einmal wirklich diese Einheit finden. Das hatte ich auch in einem Kommentar jetzt, den wir vielleicht nochmal verlinken können, bei watz.de so geschrieben. Und das, finde ich, ist der Schlüssel für diesen Sportdirektorenwechsel, der eben greifen muss.
Und was man auch nochmal hervorheben muss, es müssen ja nicht immer diese Glanzleistungen, diese Wow-Momente sein, um halt den Erfolg zu haben. So, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, aber das gehört ja auch nochmal dazu. Du kannst auch mit den Basics und mit einer überdurchschnittlichen Leistung, die aber nicht phänomenal ist, trotzdem gut dastehen und auch sehr gut dastehen.
Genau, und es gibt ja auch noch andere Faktoren, die da reinspielen. Denn Niko Kovac hat natürlich im Trainerteam auch schon einige Veränderungen vorgenommen, gemeinsam mit dem sportlichen Bereich. Es gibt ja, die Athletikabteilung ist sehr verändert, seit er da ist. Es gibt einen Ernährungsberater zum Beispiel, der einiges umgekrempelt hat. Und es sind zwar natürlich Kleinigkeiten, wo man jetzt denkt, ja gut, ist halt so. Mhm. Aber das hat natürlich alles einen gewissen Einfluss darauf, dass eben auch diese Verfügbarkeit der Spieler halt so viel höher geworden ist als noch vor einem Jahr. Und das sind ja alles Entwicklungen, die auch nicht unterschätzt werden dürfen. Gleichzeitig gibt es eben auch diese Entwicklung mit den Talenten. Niko Kovac hat zum Beispiel, das hatte ich ja neulich auch schon gesagt, Luka Reggiani die Chance gegeben. Ignacio hatte schon debütiert. Ignacio hat ja jetzt auch nochmal bei der U23 unter der Woche in Siegen getroffen. Matisse Albert hat gegen Fortuna Köln sein erstes Seniorentor gemacht. Sind ja auch kleine Erfolge, die man vielleicht hier nochmal erwähnen kann. Aber auch das ist natürlich dann ein Auftrag, den man in diesen Gesprächen besprechen muss. Wie gehen wir mit diesen Talenten um? Und ich glaube, Niko Kovac ist keiner, der sich dem verwehrt, wenn die Jungs dann auch die Leistung bringen, die er von ihnen erwartet. Das hat er ja auch nochmal kürzlich betont. Es gibt für ihn keinen jungen oder alten Spieler, sondern nur gut oder schlecht. Ja. Und ich glaube, wenn man mit einer Mannschaft von 32-Jährigen Meister werden würde, würde sich auch keiner beschweren. Aber das soll ja absolut nicht die Club-DNA sein, die der BVB gerade unter Lars Ricken als ehemaligen Nachwuchsdirektor ausstrahlen will.
Wir haben ja über die Talente auch in einer der letzten Folgen sehr lange gesprochen und auch darüber gesprochen, welche Talente da eine Chance haben, sich eventuell durchzusetzen und auch unter Niko Kovac dann vielleicht zu Stammspielern werden zu können.
Genau, da bin ich mal gespannt, ob jetzt auch im Laufe der Rückrunde nochmal der ein oder andere da die Chance bekommt, ob vielleicht auch ein Matisse Albert zum Beispiel, der 16-Jährige, ja immer noch eine Chance bekommt im Profikader. Bin ich mal gespannt, der ein oder andere hatte ihn ja schon mal erwartet oder erhofft vielleicht auch von Fansicht, weil er ist ja schon jemand, der auch eine gewisse Fantasie ausstrahlt, genauso wie ein Samuele Ignacio, der ja sein Debüt gegen Bayern schon gefeiert hat und vielleicht ja nochmal reinkommen wird, ist ja eigentlich Dauergast im Kader. Jetzt bin ich mal gespannt, haben sie unter der Woche gespielt, inwieweit das vielleicht auch einen Einfluss dann für den Kader am Wochenende hat gegen Leverkusen zu Hause. Aber ja, ich bin da sehr gespannt. Das ist ja ein Thema, was mir bekanntlich am Herzen liegt, die Talente. Ja.
Absolut, und das behalten wir auch weiterhin im Blick. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen weiter drauf, wie sich der BVB jetzt entwickelt. Ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal über Jadon Sancho und Nico Schlotterbeck sprechen werden. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr so lange.
Ich habe ja gesagt, nur noch 3 Folgen. Das heißt, es müsste nächste Woche soweit sein.
Ja, da habe ich aber auch letzte Folge schon gesagt, dass ich das nicht glaube. Und auf jeden Fall nicht, dass wir etwas Finales dann verkünden können.
Ja, ich bin gespannt. Aber tatsächlich, ich übernehme das vielleicht mal heute so ein bisschen als den Part. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Meinung auch vor allem bei den Fußball jetzt so bei unserer Community, die sich ja fleißig auch immer in den Kommentaren beteiligt, was uns sehr freut. Ja. Da sieht denn, ich habe ja schon gesagt, wir werden jetzt nicht zwingend zu einem Ergebnis kommen. Und ich habe da auch noch keine feste Meinung sozusagen zu, sondern ich finde, die Fakten, die sprechen ja einfach klar für Niko Kovac. Das muss man respektieren, auch akzeptieren, was heißt respektieren, sondern das ist halt einfach faktisch sehr, sehr gut, was da gerade bei Borussia Dortmund ist. Natürlich, dieses Ausscheiden in der Champions League und DFB-Pokal war sehr hart, gerade in der Champions League, war natürlich in gewisser Weise auch eine Blamage dann, nach so einem erfolgreichen Hinspiel in Bergamo noch rauszufliegen, gerade was man dann sieht, was die Bayern mit Bergamo angestellt haben, ein paar Wochen später. Aber trotzdem in der Bundesliga ist eben das Fundament so, so gut, auf dem man jetzt aufbauen kann. Man hat ja schon wichtige Entscheidungen eben getroffen, dass man Verträge nicht verlängert hat, wie Süle, wie Brandt, wie Özcan, dass man im Sommer eine Neuausrichtung hinbekommen kann. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit das dann Früchte trägt, auf der Hinsicht, was ich gerade gesagt habe.
Ja. Da bleibt mir nur zu sagen, Jonas hat den Werbeteil jetzt hier schon übernommen, aber ich schließe mich da natürlich sehr gerne an. Wir freuen uns über eure Kommentare. Schreibt uns gerne eure Meinung. Was denkt ihr, ist Niko Kovac der richtige Trainer für den BVB? Ist der Fußball, den er spielen lässt, der richtige oder eher nicht? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung und freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.